Deutschlandfunk Kultur heute.
Unter Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich zu einer Sendung mit kriegstraumatisierten und krisenerfahrenen Männern. Der neue Kinofilm 1917 erzählt von zwei jungen Offizieren, die im Ersten Weltkrieg ihr eigenes Leben riskierten, um das ihrer Kameraden zu retten. Das neue Theaterstück von Falk Richter heißt In My Room. Darin geht es um Richters Vater, den er selbst als einen durch den Krieg seelisch und emotional zerstörten Menschen bezeichnet. Ganz das Gegenteil davon ist Olafur Eliasson. Der Installationskünstler setzt sich kreativ und konstruktiv mit dem Klimawandel auseinander. Wir sprechen über seine jüngste Ausstellung in Zürich. Zunächst aber blicken wir in den Iran, wo die Proteste gegen das Regime immer lauter werden und sich vor allem Kulturschaffende auf ihre Weise dem staatlichen Druck widersetzen. In den vergangenen Tagen hat das Fajr Kunstfestival, es ist das kulturelle Aushängeschild des Iran, beim Fajr Kunstfestival sind eine Reihe von Absagen eingetroffen. Namhafte Künstlerinnen und Künstler wollen dieses Mal an dem staatlichen Festival nicht teilnehmen. Im Februar soll es stattfinden, traditionell rund um den Jahrestag der Iranischen Revolution. Darüber hat hier in Kultur heute der Filmjournalist und Kurator Armin Fasanefar schon mehrfach berichtet. Und ihn begrüße ich auch jetzt hier im Studio bei mir, Herr Fasanefar. Erst herrschte im Iran Staatstrauer um Kommandeur Soleimani. Dann wurde nach dem Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine gegen die staatliche Informationspolitik demonstriert. Wo genau gegen richten sich die Proteste jetzt aus der Kulturszene?
Das weiß die Kulturszene vielleicht selber auch nicht so genau, weil sie ja schon seit Jahrzehnten einen Unmut gegen Gängelungen und Zensur mit sich trägt und der sich jetzt auch so ein bisschen Bahn bricht. Aufgehängt ist das an der Aussage eines sehr berühmten, des Veteranen des iranischen Kinos, der gesagt hat, wenn Menschen in Trauer sind und ich eigentlich Menschen erreichen möchte auf dem Festival und nicht eine Jury oder so, dann macht es jetzt keinen Sinn. Jetzt ist die Zeit einfach zu trauern. Andere Regisseure haben sich angeschlossen. Bekannte Namen, die auch international auf Festivals vertreten sind, haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, ja, wir stellen uns jetzt auf die Seite des Volkes, an einem staatlichen Filmfestival teilzunehmen, macht für uns im Moment keinen Sinn. Wir gehören in die Reihen der Trauernden.
Also allgemeine Unmutsbekundung, wenn ich Sie richtig verstehe, oder richtet sich das trotzdem dann auch ganz konkret in Richtung der Obrigkeit, also gegen die Mullahs, gegen die Revolutionsgarden?
Auch, es ist gegen eine Politik gerichtet, die jetzt zusehends halt dann Risse aufweist, wenn man merkt, man wird belogen oder man wird so offen belogen, sagen die Filmemacher beispielsweise, uns ist gerade verboten worden, so eine jüngste Meldung, auch diesen Absturz zum Thema eines Films zu machen, war da zu lesen, und gegen solche Lenkungen möchten wir uns jetzt aussprechen. Und natürlich vor allen Dingen ist immer das Gefühl, belogen worden zu sein. Das alles ist im Kontext zu sehen, natürlich auch mit den Unruhen, über die wir schon im November und Dezember gehört haben. Auch da haben Filmemacher eine Petition unterschrieben, gebeten, man möge doch richtig berichten, man möge doch die Bilder zulassen, die auch existieren. Und Filmemacher haben nun mal mit Bildern, mit Wahrhaftigkeit und mit Gesellschaftskritik auch immer zu tun.
Also ist ja die Zielrichtung der Wunsch, Meinungsfreiheit, Kultur schaffen ohne Zensur. Wie sieht die Vision aus, die da gefordert wird?
Ja, auf jeden Fall. Also klassische Bitte war immer, wenn schon Zensur, dann aber auch berechenbar und dann innerhalb klarer Richtlinien. Und sagen wir so, wir müssen ein bisschen zurückgreifen. Das Nuklearabkommen hat eine große Hoffnung gehegt, dass alles jetzt besser würde. Der Präsident Rouhani hat sich als Freund der Künste, der Filmemacher dezidiert ausgesprochen. Und was in den letzten Monaten dann zu sehen war, war natürlich dieses Zerschellen der Hoffnung, der große wirtschaftliche Druck und dann natürlich auch im Zusammenhang zu lesen mit der Trump-Politik, große Verdächtigungen nach innen. Man suchte quasi jetzt Feinde, fand Spione, wo gar keine waren, aber das ist dann natürlich auch immer mitverschuldet, auch durch die Trump-Politik, die natürlich den Druck dann nach innen noch erhöht hat.
Nun kennen wir hier in Deutschland zum Beispiel insbesondere Namen von Filmschaffenden, Filmregisseuren. Das Filmland Iran ist uns bekannt, ist uns ein Begriff. Inwiefern steht denn aber dieser Kreis der protestierenden Kulturschaffenden jetzt wirklich für das Volk?
Insofern, als man eine Verantwortung immer übernimmt, als sozialkritischer Regisseur Dinge zu zeigen, die halt, sagen wir mal, einem konformen Regisseur oder dem gepäppelten Propaganda-Filmemacher halt nicht so über die Füße rollen. Also sich wirklich dann auch in unangenehme Gefilde zu bewegen. Und da sagen die jetzt alle, das ist unsere Aufgabe, jetzt auch dann halt damit drauf zu zeigen irgendwie. Ob sie jetzt zum Volk gehören, das kann man innerlich, natürlich, das muss jeder für sich selber beantworten. Es gibt auch die eine oder andere von einem Seriensternchen abgesonderte Twitter-Meldung, die sich dann irgendwie ohne große Gefahr zu laufen halt auf die Seite der Protestierenden stellt.
Na, kurz zum Schluss, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich gehört werden vom Regime?
Die ist sehr hoch. Also man hat ja schon mit Verhaftungen und Drohungen reagiert. Die bekannteste Filmemacherin des Landes ist kurzfristig inhaftiert worden und der eine oder andere ist schon angerufen worden und auf seine Kundgabe, nicht am Festival teilzunehmen, hin, sagen wir mal, bedroht worden oder ernsthaft befragt.
Armin Fasanenbefahr, vielen Dank. Wir sprachen über die Proteste Kulturschaffender im Iran. Ja, Widerstand gegen Obrigkeiten, der beginnt geografisch völlig unabhängig, meist in der eigenen Familie. Dort, wo man Autoritäten zum ersten Mal erlebt, im Positiven wie im Negativen. Auch der Dramatiker und Regisseur Falk Richter hat sich an seinem Vater, wenn man das so sagen darf, abgearbeitet. An einem Mann, der als 18-Jähriger noch im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges eingezogen wurde, traumatisiert wurde und sich dann dem Leistungsdenken verschrieben hat und sich schwer tat, Gefühle zu zeigen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater hat dazu geführt, dass sich Falk Richter jetzt mit seinem neuen Stück in die Debatte um die sogenannte toxische Männlichkeit einbringt. In My Room heißt es. Gestern Abend fand am Maxim Gorki Theater in Berlin die Premiere statt. Dort, wo Falk Richter vor 6 Jahren in Small Town Boy sein Coming Out thematisierte. Auch in My Room geht es vor allem um die Konflikte schwuler Männer. Eberhard Spreng berichtet.
Eine schwarze Säule, darauf die Statue eines nackten Mannes, am Boden einige Kerzen und Blumensträuße. Im Bühnenhintergrund hängt eine Leuchtschrift von der Bühnendecke. Remember steht da. Falk Richters neues Stück ist im besten Fall ein Requiem, die Erinnerung an Männlichkeitsbilder der Vergangenheit. Aber um das Denkmal des Maskulinen herum ist auch ein Gerüst aufgebaut. Man darf also im Bühnenbild des Wolfgang Menardi Reparaturarbeiten erwarten, an einem Gegenstand, den man heute gerne mit dem Begriff der toxischen Männlichkeit belegt. Auf einer ansonsten weißen Showbühne, die nach hinten mit weißen Plastikvorhängen abschließt, richtet sich Jonas Dassler mit einem langen Monolog über Falk Richters Vater ans Publikum.
Und vor allem war da keinerlei Beziehung zu mir, meiner Schwester, meiner Mutter. Alles war so zerrissen, weggesprengt, bezugslos, ohne Geschichte. Eine zerschossene Welt.
Der 1926 geborene Vater, so erfahren wir, war von seinem Vater oft geschlagen und mit 18 in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden als Luftwaffenhelfer. Im ersten der oft langen Monologe über die Väterbilder der Ensemblemitglieder und des Regisseurs wird das dramatisch-katastrophische Muster der deutschen Männlichkeitsdebatte deutlich. Sie ist ohne die Erfahrung von Nazitum und Weltuntergang nicht zu denken. Vom soldatischen Mann kommt diese Aufführung schnell zum Gangster-Rap und zu Rapper Kollega, der derzeit mit seinem Buch »Das ist Alpha« auf Tournee ist und den Jonas Dassler parodiert.
Dieses Land braucht dringend neue Nachwuchsbosse. Wir haben in Deutschland einen akuten Mangel an Alphas. Du hättest in deinem Leben längst wahrhaft bosshaften Erfolg haben können. Da das noch nicht so weit ist, hat nur einen Grund. Du bist schlicht und einfach ein Lauch.
In Falk Richters Stück 4, das dem Autor und Regisseur ein Gerichtsverfahren mit Politikern der AfD einbrachte, hatte er die politische Dimension von maskulinen Rollenbildern thematisiert. Jetzt geht es allenfalls um den persönlichen Schaden, den aggressiv intolerante Väter in den Seelen vor allem homosexueller Söhne hinterlassen. Der Titel In My Room ist dabei wörtlich zu nehmen. Die Biografien und Erinnerungen an die Väter der Ensemblemitglieder sind die Grundlage einer Stückentwicklung. Die Aufführung ist naturgemäß persönlich, aber oftmals auch einfach nur privat. An die Stelle der Überbietungs- und Imponierrituale einer toxischen Männlichkeit setzen die 5 jungen Männer den Unterbietungswettbewerb. Wer ist am meisten Opfer? Ein Best-of seelischer Verwundungen. Wie schön, dass dann Benny Klaasens wie ein Schamane und mit langen Pfauenfedern als Kopf putzt, wie ein queerer Heiler über die Bühne geistert. Er ist Sohn eines armen flämischen Hafenarbeiters und LKW-Fahrers, aber sein Vater hatte ihn mit dem Laster zum Ballett gefahren und ihn auch sonst unterstützt. Auch die Erinnerungen des Taner Şahintürk an die Qualen seines Vaters im feindseligen Deutschland erzeugen emotional komplexere Väterbilder.
Deutschland macht mich wütend, weil mein Vater es probiert hat. Er hat es versucht. Er hat nach einem Sprachkurs gefragt, abgelehnt. Er hat mit 18 eine deutsche Freundin gehabt, abgelehnt. Der deutsche Vater beendet die Beziehung. Keine Türken bei uns zu Hause. Er hat Saz gespielt in der Armee. Er hat gesungen, er hat getanzt, manchmal gesoffen. Er hat versucht zu leben.
Unterbrochen werden die Monologe immer wieder von Musik. Dann greifen die instrumentenfesten Darsteller zu E-Gitarren, zu Schlagzeugsticks und in die Tasten und vertreiben ihre vehement ausagierten Frustrationen mit Punk, Rock und Pop und mit viel Gesang.
He cries, he lies, he is cool, he is kind.
Falk Richters Revue klebt auf jede Seelenwunde ein Popmusikpflästerchen und stemmt sich mit greller Karikatur und performativer Übertreibung gegen die Gefahr des Selbstmitleids. Männerbilder flimmern über Bildschirme, John Wayne zum Beispiel, Ausschnitte aus Super-8-Filmen, Tanzmoves vergangener Jahrzehnte. Auch eine gespenstische Anti-AfD-Szene, in der Alexander Gauland als Nazi-Verharmloser dargestellt wird, soll In My Room eine tagespolitische Tiefendimension eröffnen. Vergeblich. Gedanklich bleibt diese vom Publikum viel belachte, viel beklatschte Nummernrevue weit hinter vorhergehenden Arbeiten von Falk Richter zurück.
Eberhard Spreng über In My Room. Gestern Abend fand am Berliner Maxim Gorki Theater die Premiere statt.
Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren 2 Bataillone. 1600 Mann, darunter Ihr Bruder. Werden Sie es rechtzeitig schaffen?
Ja, Sir.
Ja, Sir, das ist die einzig denkbare Antwort auf diese Frage, denn es geht, wie gehört, um das Leben tausender britischer Soldaten. Der Oscar-dekorierte Regisseur Sam Mendes erzählt in seinem neuen Film 1917 von einem Tag im April dieses Kriegsjahres. Ein britisches Bataillon soll vor einem Hinterhalt der deutschen Gegner gewarnt werden. Um das rechtzeitig zu schaffen, werden 2 junge Soldaten auf den Weg geschickt. Und die Filmkamera von Roger Deakins begleitet sie dabei durch Schützengräben, Schlachtfelder und Sümpfe. Mit 2 Golden Globes ist 1917 bereits ausgezeichnet worden. Für sage und schreibe 10 Oscars ist der Film nominiert, der heute in die deutschen Kinos kommt. Rüdiger Suslan, Sam Mendes war Regisseur der letzten beiden Bond-Filme. Ist denn 1917 in gewisser Weise auch so eine Art Actionfilm?
Ja, auch, wobei das schon stille, zurückgenommene Action ist, wenn man so will. Denn es sind vor allem ja diese 2 Leute, die sich durch ein Niemandsland, durch die Mondlandschaft der Westfront 1917 bewegen. Insofern mit James Bond kann man das nur sehr, sehr von fern vergleichen. Man kann genauso ein bisschen an ein sensibles Vorstadtporträt wie Zeiten des Aufruhrs denken. Denn Mendes ist schon ein Regisseur der Personen, eigentlich mehr als der Action. Er hat ja selbst in James Bond so etwas wie Psychologie hineingebracht.
Ja, Stichwort Psychologie, über allem schwebt ja die Frage, schaffen die beiden das jetzt rechtzeitig, ihre Kameraden zu informieren oder schaffen sie es nicht? Also es ist dezidiert ein Film über den Wettlauf mit der Zeit. Inwiefern geht es denn eigentlich inhaltlich um den Ersten Weltkrieg?
Ja, es geht natürlich schon um den Ersten Weltkrieg, der ja für die Briten, Sam Mendes ist Brite, auch wenn er in Amerika mit Hollywood arbeitet, für die Briten der Erste Weltkrieg wirklich ein ganz der bedeutendere Krieg ist im Vergleich zum Zweiten. Das ist The Great War und wir wissen bis heute, seit es das Kino gibt, hat es immer wieder filmische Bearbeitungen des Ersten Weltkriegs gegeben. Noch im letzten Jahr kam ein Film in die Kinos, wo es um die Jugend von Tolkien ging, der Autor, Fantasy-Autor, der ja auch an der Westfront gekämpft hat und dessen Schaffen, so legte der Film nahe, beeinflusst ist von diesem Kriegstrauma. Das muss man, glaube ich, als Hintergrund sehen. Hier wird das große Ganze gezeigt an 2 Personen, 2 No-Names, von denen man nur die Nachnamen kennenlernt. Und man identifiziert sich einerseits mit ihnen, andererseits beobachtet man auch einfach, was sie tun. Und es ist ein Marsch durch das Grauen, gedrängte, verdichtete Zeit durch diesen One-Shot-Movie, also dass er eben ohne Schnitt, jedenfalls ohne sichtbaren Schnitt, das alles gedreht hat. Dadurch ist der Zuschauer wird ganz reingezogen. Es ist Krieg als sinnliche Erfahrung, ohne ihn zu ästhetisieren. Also es ist keine Verklärung des Krieges, es ist aber auch kein man sagt dann immer so gerne Antikriegsfilm einerseits schon. Auf der anderen Seite wird schon gezeigt, wie die Menschen, diese beiden Soldaten, was die tun und dass die das auch aus Überzeugung tun, weil sie damit Menschenleben retten. Sie töten Gegner, weil die Gegner sie sonst töten würden. Insofern ist das schon ein Film, der auch differenziert und darin auch aktuell ist, dass er eigentlich dieses ethische Dilemma zeigt. Das ist eine Situation, wo es nichts Gutes gibt, wo man aber irgendwie trotzdem handeln muss.
Ja, und im Zentrum also diese beiden jungen Protagonisten, Schauspieler namens Dean Charles Chapman und George MacKay. Sind die klassische Helden in diesem Schlachtgetümmel?
Die sind moderne Helden, in dem Sinn, dass Helden in der Moderne nicht mehr heroisch sind, sondern Leidende sind, denen alles Mögliche passiert, die auch viel stärker passiv sind, die das Schicksal nicht in die Hand nehmen können. Also das Gegenteil von irgendwelchen Superhelden oder von so einer James-Bond-Figur, die immer lässig bleibt. Wenn man es damit vergleicht, dann wird einem klar, was das für Figuren sind. Vorhin ging es um neue Männlichkeitsbilder. Das sieht man auch hier. Man sieht nicht heroische britische Soldaten, die dauernd nur an ihr Vaterland und an den König von England denken, sondern man sieht eigentlich Menschen, die rein um ihr Überleben kämpfen und die furchtbaren Situationen ausgesetzt sind, auch wenn das weniger ein Kriegsfilm ist als ein existenzielles Drama, aber sie gehen über Leichenberge, sie gehen durch metertiefe Granattrichter, fortwährend bedroht. Es gibt alle möglichen schlimmen Erfahrungen, die sie machen, und das ist eigentlich das Drama dieses Films. Das ist, glaube ich, auch das, was Amerika so an diesem Film fasziniert. Dass Menschen nicht heroisiert werden, dass sie hier auf eine existenzielle Dimension zurückgeworfen werden und dass man eigentlich die in dem Abgrund ins Auge schaut.
Und 10-fach für den Oscar nominiert, zu Recht Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist immer die Frage. Die nominierten Filme, die kriegen manchmal natürlich dann gar nichts. Das muss man mal abwarten. Ein anderer Film wie Joker ist noch mehr nominiert. Und auch der Film von Tarantino 10-mal. Ich glaube, wenn man die 3 Filme zusammennimmt, dann kann man sagen, Amerika denkt, das sind alles 3 historische Stoffe, wenn man so will. Und Amerika denkt über seine Abgründe nach und ist gerade an Filmen interessiert, die auf die eine oder andere Weise die Abgründe des menschlichen Daseins zeigen.
Rüdiger Susland über 1917 von Sam Mendes. Heute kommt der Film in die deutschen Kinos. Wie der dann bei den Oscars abschneidet, auch das werden Sie in Kultur heute natürlich erfahren. Kommen wir von der düsteren Kriegswelt jetzt zum leuchtenden Licht, zum prasselnden Wasser und zum blühenden Grün und damit zu den Kunststoffen von Olafur Eliasson. Einen Popkünstler der Naturphänomene nannte das Fachmagazin Art vor kurzem den 52-jährigen isländisch-dänischen Künstler. Mit seinen oft gigantisch großen Installationen zielt er auf die Sinnesorgane der Besucher und er trifft eigentlich immer. Wo Olafur Eliasson draufsteht, da bilden sich kilometerlange Besucherschlangen. Auf die hofft man sich ja auch beim Kunsthaus Zürich, denn morgen eröffnet dort eine große Einzelausstellung mit neuen Werken von Olafur Eliasson. Der Titel, international kompatibel, Symbiotic Seeing, zu Deutsch symbiotisches Sehen. Christian Gampert ist für Kultur heute in Zürich. Ihn habe ich gefragt, was für eine Symbiose ist da gemeint? Welche Lebewesen sollen da miteinander klarkommen?
Es geht Olafur Eliasson natürlich immer, weil er engagierter Ökologe ist, um das Zusammenleben von Mensch, Tier, Pflanze und Erde. Und das versucht er ja auch in seinen Kunstwerken zu untersuchen. Also im weitesten Sinne, theoretischer ausgedrückt, geht es um das Zusammenleben von Natur und Kultur. Und in der Ausstellung wird das runtergebrochen eben auf das Verhältnis von Zuschauer zum Kunstwerk. Und das funktioniert in Zürich tatsächlich.
Wie funktioniert das? Was sieht man da bei Symbiotic Seeing?
Das ist die wesentliche, fast 1000 Quadratmeter große Installation, Inszenierung. Man betritt einen völlig dunklen Saal, der oben mit Gase abgehängt ist. Laserlicht wabert durch den Raum und beleuchtet Nebel, der über uns in den Raum geleitet wird. Diese wabernden Nebel bilden natürlich Strukturen, ganz geheimnisvolle Ballungen, und man fühlt sich einerseits wie in so einer Höhle, andererseits sieht man quasi wie auf Wasser oder wie auf die Erde von ganz weit weg. Und der Zuschauer setzt sich dadurch zu diesem Kunstwerk in Beziehung, als er ja als Körper Wärme abgibt. Wenn jetzt eine Traube von Zuschauern an einem Fleck steht, steigt Wärme auf und der Nebel über uns zieht sich zurück und es entsteht eine Art Loch, so wie es eben auch in der Klimakatastrophe passiert. Und das ist immerhin ein sinnlich erfahrbares Erlebnis. Und trotzdem fühlt man sich ein bisschen wie im Mutterbauch, wie in einer Wunderkammer. Es ist faszinierend.
Zwei Deutungen kommen mir da gleich in den Sinn. Zum einen, ich als Mensch habe durch meine pure Anwesenheit schon eine Auswirkung auf die Natur. Und auf der anderen Seite führt uns Eliasson auch mal den Blick aus der Distanz vor. Also ich gucke sozusagen auf die Erde und habe vielleicht andere Einsichten als sonst. Sind Ihnen diese Gedanken auch gekommen oder ganz anders?
Ja, das ist genau so. Also wir sollen körperlich eine Erfahrung machen und dann überlegen, was könnte man politisch tun. Das ist natürlich ziemlich allgemein. Das ist bei Greta Thunberg ja nicht anders. Die moralischen Appelle sind ehrenwert. Man weiß aber nicht, wie man es umsetzen soll. Aber es wäre ja auch viel zu viel verlangt, von einem Künstler jetzt Gebrauchsanweisungen zu geben. Es reicht ja, uns ein Erlebnis zu verschaffen. Und das tut er eigentlich auch in anderen Kunstwerken in dieser Ausstellung. Er hat zwei neue Arbeiten. Man hört in dieser Wunderkammer im Symbiotic Seeing von außen einen Cello-Ton. Da spielt ein Roboter außen Cello, also die künstliche Intelligenz wird auch ins Spiel gebracht. Und es gibt eine zweite große Installation, auch in einem dunklen Raum sieht man von innen nach außen auf den Platz vor dem Kunsthaus, das heißt das Algenfenster. Algen werden sozusagen in ihre Mikrobestandteile zerlegt. Das sind lauter kleine Lupen, Prismen. Diese Lupen sind von außen mit dem Tageslicht quasi geflutet und wir sehen von innen nach außen. Also dieses Verhältnis innen-außen spielt eine große Rolle und von innen sieht das aus wie ein Kirchenfenster, also auch wieder eine völlig faszinierende optische Struktur.
Der Perspektivwechsel also. Sie haben vorhin Olafur Eliasson einen engagierten Ökologen genannt. Außerdem ist er seit kurzem UN-Botschafter für den Klimaschutz und nachhaltige Energie. Nun wissen wir, dass Kunst nicht immer nur klimafreundlich ist. Lebt Eliasson denn das, wofür er eigentlich auch plädiert in seiner Kunst?
Er lebt es zumindest in seinem Atelier mit seinen 100 Mitarbeitern, die auf die unterschiedlichsten Berufe spezialisiert sind. Die kochen offenbar jeden Tag vegan zusammen und versuchen da wenigstens ökologisch zu sein. Andererseits ist er natürlich dem Kunstbetrieb verpflichtet. Er muss auch fliegen, er muss sich von einem Ort zum anderen bewegen. Auch die Kunstwerke müssen transportiert und zusammengebaut werden. Also so ganz CO2-frei kann auch Olafur Eliasson nicht existieren.
Christian Gampert über Symbiotic Seeing, die neue Einzelausstellung von Olafur Eliasson, bis zum 22. März im Kunsthaus Zürich zu sehen. Und jetzt die Kulturmeldungen von und mit Antje Allroggen. Bei der Friedrichswerderschen Kirche in Berlin gibt es offenbar ein Happy End.
Ja, nach einer grundlegenden Sanierung kann die Kirche wieder eröffnet werden. Das war lange unklar, ob der Schinkelbau überhaupt gerettet werden konnte. Besucher können sich an diesem Wochenende bei Tagen der offenen Tür ein Bild von den Restaurierungsarbeiten machen. Vor 8 Jahren hatte man mit der Verdichtung rund um die Friedrichswerdersche Kirche begonnen. Damals hatten sich Risse im Mauerwerk aufgetan. In unmittelbarer Nähe der Kirche hatten Baugruben für neue Luxuswohnungen die Statik erheblich gefährdet. Die Gefahr ist jetzt offenbar gebannt. Der Bauträger der Stadtvillen hat nach Medienberichten 8 Millionen Euro für Sanierung und Restaurierung aufgebracht. Nun präsentiert sich der Innenraum wie vor dem Jahr 2012. Damals beherbergte die Kirche Spitzenwerke aus der Skulpturensammlung der Alten Nationalgalerie. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau kritisiert den Umgang Berlins mit dem kulturellen Erbe scharf. Dass man die Verdichtung rund um die Kirche überhaupt erlaubt habe, sei bemerkenswert. In Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Das, was dort entstanden ist, ist eine ungeheure Schandtat. Die ist aktuell eigentlich nur mit dem vergleichbar, was direkt nebenan in der St. Hedwigskathedrale passiert. Und dort gab es massive Widerstände der Stadt gegen den Radikalumbau, den die katholische Kirche dort durchgesetzt hat. Bei der Friedrichswerderschen Kirche muss man eigentlich sagen, die Leute, die das gebaut haben, die Leute, die das verkauft haben, die Leute, die dort heute wohnen, müssen sich schämen.
Nikolaus Bernau. Gegen den Regisseur Christoph Rutscher ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft heute mit. Die französische Schauspielerin Adèle Haenel hatte dem Regisseur Ende vergangenen Jahres vorgeworfen, während Dreharbeiten übergriffig geworden zu sein. Haenel war damals zwischen 12 und 15 Jahren alt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt ein Werk aus der Gemäldegalerie der staatlichen Museen zurück. Dabei handelt es sich um das Fragment eines Gemäldes mit dem Titel Lot von Hans Baldung Green, das um 1537 entstanden ist. Der Künstler Hans Pohrmann hatte das Gemälde 1937 aus finanziellen Gründen veräußern müssen. Pohrmann war bereits früh von den Nationalsozialisten öffentlich angegriffen worden. Seine Kunst galt als entartet. Deshalb konnte er seine eigenen Bilder nicht mehr verkaufen. Dank des Entgegenkommens seiner Erben kann das Bild für 10 Jahre als Leihgabe in der Gemäldegalerie ausgestellt bleiben.
Antje Allroggen, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Für die Zustimmungsregelung bei Organspenden haben die Mitglieder des Bundestages heute gestimmt. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend, gleich um 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Um 18 Uhr aber erst einmal die Nachrichten und dafür danke fürs Zuhören, sagt Maja Elmenreich.